goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Sendung über die Tagung Internationale Verrechtlichung und Demokratie. Zuerst werden wir hier aber in dieser Sendung über eine andere Konferenz sprechen, die im Juni dieses Jahres stattgefunden hat, und zwar Intersubjektivität und internationale Politik, Motive aus dem Werk von Jürgen Habermas in internationalen Beziehungen und politischer Theorie. Diese Diskussion dort hat eben dann eine Fortsetzung gefunden, eben auf dieser Konferenz über internationale Verrechtlichung und Demokratie, eben eine Tagung zu Ehren von Hauke Brunkhorsts 60. Geburtstag. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt, und zwar Hauke Brunkhorst, Demokratie in der Weltgesellschaft.
Dass ich betrachte aus einer soziologischen und demokratietheoretischen Perspektive. Zunächst drei Vorbemerkungen zur Lage des internationalen Rechts. Erstens, alle internationalen Beziehungen zwischen den drei Akteuren der Weltgesellschaft, Individuen, Staaten und Organisationen, sind heute Beziehungen innerhalb des globalen Rechts. Es gibt keine rechtsfreien Räume mehr, so wie es auch keine von Staaten freien Räume mehr gibt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Kelsen hat gegen Schmidt insofern Recht behalten. Die juristische Souveränität liegt bei der internationalen Gemeinschaft im Ganzen. Staaten genießen gemäß Artikel 2 Absatz 1 der UN-Charta Sovereign Equality, und das heißt nichts anderes als Gleichheit vor dem Gesetz. Das 20. Jahrhundert mit seinen Weltkriegen und Völkermorden war auch das Jahrhundert der Revolution des internationalen Rechts. Menschenrechte und die Illegalisierung des Kriegs sind die einzigen Konstanten in einem unaufhebbar fragmentierten und deshalb immer friktionsreichen Pluriversum globaler und regionaler Verfassungsregimes. Was das daraus folgt, darauf komme ich am Schluss zurück. Trotz der Sovereign Equality, die heute nicht nur Staaten, sondern auch Individuen und Organisationen gleiche Rechte zuschreibt und sie auf die Gleichheit vor dem Gesetz verpflichtet, ist das internationale Recht noch weit von der egalitär durchorganisierten Rechtsordnung demokratischer Nationalstaaten entfernt. Sie haben ja noch den Vortrag von Ingeborg Maus von gestern Abend im Ohr. Im internationalen Recht gibt es nicht nur, wie immer im positiven Recht, zeitlich und funktionsspezifisch begrenzte Ausnahmen, sondern auch solche Ausnahmen, die den Gleichheitsgrundsatz systematisch stimulieren und damit das formal egalitäre Weltverfassungsrecht hegemonial verzerren. Diese Ausnahmen betreffen aber nur noch drei Länder: Russland, China und die Vereinigten Staaten. Diese drei Länder sind gleichzeitig Staaten und Imperien. Sie können, ohne ernsthafte Sanktionen befürchten zu müssen, die bestehende Völkerrechtsordnung brechen, gravierende Menschenrechtsverletzungen begehen, schuften, schützen und den Weltfrieden gefährden. Da sie sich aber regelmäßig ans Völkerrecht binden und sich in der Regel völkerrechtskonform verhalten, könnte man sagen, sie bewegten sich gleichzeitig innerhalb und außerhalb dieses Rechts. Damit wird allerdings nur eine politische Tatsache, nur in Anführungszeichen, eine politische Tatsache beschrieben, kein juristischer Tatbestand festgestellt. Denn rein rechtlich gesehen bleibt der Rechtsbruch, auch wenn er keine Sanktion zu erwarten hat, ein Rechtsbruch und bestätigt mit diesem Tatbestand die Existenz des Rechts. Er ist illegal.
Seitdem die USA nach Ende des Kalten Krieges zur tonangebenden Weltmacht aufgestiegen sind, scheint Kants idealistische Vorstellung einer Konstitutionalisierung des Völkerrechts in weite Ferne gerückt. Eben nicht eine weitergehende Verrechtlichung internationalen Beziehungen zeichnet die gegenwärtigen politischen Beziehungen unter der Auspiz der Weltmacht aus, sondern eine Moralisierung der Weltpolitik unter Berufung auf Werte wie Frieden und Demokratie. Warnende Stimmen befürchten angesichts der Selbstermächtigung der Weltmacht eine langfristige Aushebelung völkerrechtlicher Verbindlichkeiten. Regina Kreide behandelt in ihrem Einführungsvortrag zu der Konferenz über internationale Verrechtlichung und Demokratie diese Fragen in Bezug auf das hegemoniale Recht. Die mit der Verrechtlichung einhergehende Entrechtlichung verweist nun unmittelbar an das Gesagte anschließend auf das Legitimationsproblem in pluralen Rechtssystemen hin. Es gilt als historische Errungenschaft, dass es im demokratischen Verfassungsstaat bei der Erzeugung primärer und sekundärer Normen keinen ausgesparten Bereich gibt, der den Normsetzungsaktivitäten der Bürger entzogen wäre. Hier gewährleistet die politische Autonomie neben der Sicherung der privaten Autonomie die gesellschaftliche Inklusion. In der Pluralität der Rechtssysteme löst sich die Konkurrenz von Rechtsautoren und Rechtsadressen auf, während eben internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und auch die EU, die durch Interessen ihrer Mitgliedstaaten wenigstens indirekt auch den Willen ihrer Bürger vertreten, trifft dies auf nichtstaatliche Akteure wie transnationale Unternehmen, aber auch NGOs schon nicht mehr zu. Internationales Recht, etwa die Lex Mercatoria, erscheint dann, mit Hauke zu reden, als hegemoniales Recht, als Recht, das ohne hinlängliche und direkte Repräsentation aller betroffenen Interessen zustande kommt. Wir hören jetzt erst ein Gespräch mit Christoph Möllers, der auf der Tagung einen Vortrag gehalten hat über über expressive Demokratie. Das heißt, da wird jetzt auch erst thematisiert, was sind eben Verfassungsregime und wie verhält sich das mit subjektiven Rechten. Christoph Möller ist Professor für öffentliches Recht an der Universität in Münster.
Worin zeichnet sich eine expressive Demokratie aus, wenn es möglicherweise nicht nur darum gehen sollte, Gründe, also vernünftige Gründe oder Begründung zu haben für zum Beispiel mögliche Demokratisierungsprozesse auch dann in anderen Gesellschaften. Also besser wäre vielleicht zu sagen, worin beginnt diese Idee der expressiven Demokratie?
Naja, ich glaube, die Idee beginnt bei der repräsentativen Demokratie und versucht sozusagen deren Aporien in irgendeiner Weise aufzulösen, nämlich so diese mimetische Vorstellung davon, dass man irgendwas, was schon da ist, abbilden kann.
Ja.
Zugleich würde ich sagen, die Demokratie als solche ist nie darauf bestimmt oder will gar nicht Gründe und Gegengründe sozusagen als solche aktivieren, sondern sie macht sich dann Gründe und Gegengründe zu nutzen, um Selbstbestimmung zu ermöglichen, aber muss deswegen, weil sie Selbstbestimmung irgendwie respektiert, letztlich auch in vielen Situationen darauf verzichten, überhaupt nach Gründen zu fragen. Es gibt so gute Gründe und Gegengründe dafür, Verfahren einzuführen, in denen wir dann nicht mehr fragen können, ob jemand Gründe hat für das, was er will oder was er nicht will. Schon weil wir sonst wahrscheinlich kein Verfahren hätten, das so ein gleich wäre, in einem formalen Sinne.
Und wie, womit ich sozusagen aus so einer soziologischen Perspektive Probleme habe, ist Regime subjektive Rechte zum Beispiel zu verstehen. Was sind das für Regime, die sich auch jetzt in einem internationalen Diskurs oder Berechtigungsprozess weiterentwickeln? Also Verfassungsregime gibt es ja in dem Sinne jetzt weltweit und die sind ja auch, Berechtigung hat sich durchgesetzt weltweit.
Nein, der Witz ist der. Also wir haben im Grunde immer traditionell im demokratischen Verfassungsstaat subjektive Rechte und demokratische Selbstbestimmungsprozeduren. Und der Internationalisierungsprozess ist halt einer, der irgendwie Mobilität operiert.
Ja.
Subjektive Rechte sind aber besser mobilisierbar als demokratische Selbstbestimmungsprozesse. Es gibt Rechte auf Mobilität und es gibt die Möglichkeit, durch Mobilität in irgendeiner Weise, oder man kann sagen, seine Mobilität mit subjektiven Rechten schützen.
Welche Mobilität?
Zum Beispiel Mobilität transnational zu handeln und zu wandeln. Die Institutionen, mit denen wir sowas schützen normalerweise, subjektive Rechte schützen, sind Gerichte.
Ja.
Ist relativ anspruchslos und relativ einfach, gerichtsförmige Institutionen zu errichten, auch auf einer übernationalen Ebene.
Ja.
Dafür braucht man nicht viel. Ist relativ anspruchsvoll, demokratische Institutionen auf einer übernationalen Ebene zu installieren. Und deswegen haben wir sozusagen immer auf der nationalstaatlichen Ebene, die funktioniert, irgendwie so etwas wie ein Gleichgewicht zwischen subjektiven Rechten und demokratischen Prozeduren,
ja,
die sich gegenseitig irgendwie in Schach halten. Während wir auf internationalen Ebene immer sozusagen den Vorsprung haben des Hasens, der Mobilität, der transnationalen Rechte gegenüber dem demokratischen Prozess, der sozusagen nicht nachkommen kann. Aus ganz praktischen institutionellen Gründen, also daher, weil man sozusagen, weil die Institutionen viel anspruchsvoller sind, ist schwieriger, ein Parlament einzurichten als ein Gericht. Und halt auch sozusagen so soziologischen Gründen, wie es ist schwieriger, eine Öffentlichkeit zu schaffen, als Prozessparteien zu aktivieren.
Und inwiefern kann man dann von einer veränderten Öffentlichkeit zum Beispiel ausgehen, wenn man zum Beispiel durch Mobilisierung, also andere Äußerungsformen jetzt vielleicht?
Ja, also man könnte natürlich sagen, es gibt Öffentlichkeiten auch dann in dem Augenblick, in dem transnational gehandelt wird, entstehen auch transnationale Öffentlichkeiten. Das ist klar. Aber ich vermute, dass diese transnationalen Öffentlichkeiten, das wäre auch so ein Punkt der Kritik an einem klassischen Repräsentationsschema, ich vermute, dass die meistens so funktionieren, dass sie im Grunde Parasiten von nationalen Öffentlichkeiten sind. Sich dann auf nationale Öffentlichkeiten draufsetzen.
Genau,
das heißt, wir haben eine transnationale Sensibilisierung nationaler Öffentlichkeiten, was nicht ganz dasselbe ist wie eine richtige globale Öffentlichkeit.
Ja. Und bei Hauke Unkos ist es ja dann in der schwachen Öffentlichkeit.
Ja, es ist eine schwache Öffentlichkeit, also sozusagen deswegen eine schwache Öffentlichkeit, weil sie nicht sanktionieren kann.
Ja.
Und ist aber auch keine, und es ist irgendwie auch gleichzeitig irgendwie eine kontaminierte Öffentlichkeit, weil sie, also in so einem Sinn, weil sie sozusagen nicht über sich selbst redet, sondern über irgendwas, sondern über alle, also auch über die anderen. So wie die anderen, aber auch nicht über sich selbst, sondern über die anderen, sodass wir im Grunde so eine seltsame Form von Fragmentierung haben, verschiedene demokratische Öffentlichkeiten denselben Prozess aus ihrer Perspektive reproduzieren. Aber das ist auch eine Form von Demokratisierung.
Ja.
Sie ist nur nicht besonders, sie ist teilweise halt einfach faktisch unbefriedigend und sie ist sicherlich auch nicht mit dem klassischen Repräsentationsmodell sagen, nachzuvollziehen.
Ja, und dann noch eine Frage in Bezug auf die Einschätzung dann von, also gestern meinte David Rasmussen, dass Hauke Brunkhorst sozusagen einer der Global Player ist für das Bestimmen der nächsten Weltordnung. In dem Sinne, aufgrund der Teilnahme an internationalen Diskursen, auch an der Kritik internationaler Verrechtlichungsprozesse, wie situieren Sie in dem Kontext Ihre eigene Arbeit und Auseinandersetzung mit Arbeiten von Kaufhof?
Was heißt das? Wie situiere ich Sie? Also was wäre die? Was
ja,
wär
jetzt
die,
im Rahmen dieser Konferenz zum Beispiel.
Also, das waren zwei Fragen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Also die erste Frage.
Okay, man kann sie vielleicht verbinden.
Entschuldigung. Ich bin dann. Nee, also ich würde erstmal sagen, ich glaube, dass die Solidaritätsgedanke schon ein sehr, sehr guter Gedanke ist. Man sollte nie die Bedeutung von intellektuellen Diskursen überschätzen. Intellektuelle Diskurse sind immer mehr oder weniger irrelevant. Und ich glaube, sie sind insgesamt, in der deutschen Öffentlichkeit ist die Akademie immer viel, viel einflussreicher als in der amerikanischen zum Beispiel. Also das ist, muss man sich schon mal klar machen, wenn man das so spielt. Insofern ist man, wenn man sagen, mit einem Amerikaner im Diskurs steht, irgendwie globalisiert und gleichzeitig ist man natürlich politisch irgendwie immer marginal, viel mehr als bei uns. Die philosophische Fakultät in Deutschland ist irgendwie wichtiger immer noch, oder auch die theologischen, als es oder die soziologischen, als es in Amerika irgendwo ist, wo die Uni eine Insel ist.
Ja.
Und die zweite Frage wäre dann mit Hauke Bunkers und meinen Sachen, würde ich einfach sagen, Hauke Bunkers ist einfach der einzige oder einer der wirklich ganz wenigen politischen Theoretiker oder Soziologen, die wirklich einen Sinn für institutionelle Feinheiten haben. Und da ich Jurist bin, finde ich das eigentlich sehr interessant. Also man kann sich mit ihm sozusagen auch über das Detail unterhalten, an dem sich im Grunde die Theorie dann mal niederbricht. Und das ist sonst nicht so. Also wenn man so etwas wie Deliberation nimmt, ist man die Frage, wo wird deliberiert und wo nicht. Und das ist dann im Grunde schon eine Stufe zu feinkörnig für viele Theorie, für viele Theoretiker.
Ja, wunderbar.
Okay.
Dieses Stück, das wir gerade hören, ist von Diamant Butitschki, der aus Pristina ist und 19 Jahre alt. Und er hat gerade dieses Stück hier im Rahmen seines Aufenthalts in Frankfurt mit dem Austausch der Städelschule produziert. Jetzt geht es weiter mit einem Gespräch mit Stefan Oether, der auch auf der Konferenz einen Vortrag gehalten hat, und zwar über prekäre Staatlichkeit und die Grenzen internationaler Verrechtlichung. Und Stefan Oether ist Professor für öffentliches Recht und Völker- und Europarecht an der Fakultät für Rechtswissenschaften.
Prekäre Staatlichkeit. Also vielleicht könnten Sie noch mal kurz sagen, wie Sie prekäre Staatlichkeit verstehen und wie sich das wiederum auswirkt dann auf Staaten, die eben wie Afghanistan eigentlich Gewalt erfahren haben, die nicht wirklich Staatsgewalt gewesen ist, die tatsächlich Institutionen zerstört hat und dann jetzt in dem Schritt des Wiederaufbaus ist da eben ein Mangel aufgrund der erfahrenen Gewalt, diese Institutionen wieder zu besetzen. Also diese Staatlichkeit, die prekär ist, wird zum Teil ja sehr schwierig wieder. Also es ist ja nicht ein Unwillen, also der da
es sind Strukturen, es sind institutionelle Strukturen und es sind letztlich auch kulturelle Prägungen, die eine Rolle spielen, die auch interagieren mit den institutionellen Strukturen. Ne?
Ja.
Wobei der Begriff der prekären Staatlichkeit, das ist ja, wie soll man, im Grunde ein rein tentativer, beschreibender Begriff aus den Sozialwissenschaften. Also der stammt im Grunde von meinen Sozialwissenschaftlerkollegen, der zunächst einfach mal festhalten soll, man kann sagen, die Einschränkung der Leistungsfähigkeit eines Staates, die dann runtergebrochen wird auf, es gibt inzwischen auch schon einiges an Veröffentlichungen dazu, eben auf verschiedene Staatsfunktionen, Sicherheitsfunktionen, Wohlfahrtsfunktionen, also Bereitstellung von öffentlichen Gütern, Rechtsstaatsfunktionen, Bereitstellung einer rechtlichen Infrastruktur zur Befriedung der Gesellschaft und Funktionsdefizite im Blick auf diese verschiedenen Staatsfunktionen. Das steckt hinter dem Begriff der prekären Staatlichkeit. Bei Afghanistan jetzt im konkreten Fall, der hatte sicherlich schon Züge der Prekarität im Vorkriegszustand. Aber es ist ein häufiges Phänomen, dass dann gewaltsame Konflikte, die innerhalb des Staates zunächst mal als Machtkampf ausgetragen werden, auch noch die Ansätze von funktionierenden staatlichen Institutionen endgültig zerstören und sie dann praktisch am Ende des Prozesses im Grunde nur noch eine Ruine haben, einen Scherbenhaufen und im Grunde kaum noch etwas, an dem sie anknüpfen könnten. Ich glaube, das ist das Problem, vor dem Afghanistan im Moment steht. Das ist im Grunde überhaupt kaum noch ein Rudiment einer staatlichen Institution hat, an dem angeknüpft werden könnte.
Ja, und wie misst man sozusagen als Völkerrechtler oder also wie evaluiert man diese Prekarität?
Ja, da muss ich sagen, als Völkerrechtler kann ich die nicht evaluieren. Das ist im Grunde eine Sache der Sozialwissenschaftler. Also da denken die Sozialwissenschaftler darüber nach, wie man eben die staatlichen Funktionen aufgliedern kann und wie man, das hängt dann mit dem Modell oder Idealtypus von Staatlichkeit zusammen, dass man als Bewertungsmaßstab erstmal aufrichtet, an dem man dann, wie soll ich sagen, im Messen an dem man zum Befund der prekären Staatlichkeit kommt. Es gibt auch Versuche, also bei uns in der Forschergruppe, ein Ökonom ist auch dabei, versucht so Indikatoren zu basteln, an denen er das dann ökonometrisch festmachen kann. Kann ich ganz verhehlen, dass ich da etwas skeptisch bin, was dabei rauskommt.
Und wie verhält sich die prekäre Staatlichkeit dann im Verhältnis zur Staatsbürgerschaft? Verändert sich da? Wie kann man das beschreiben, dieses Verhältnis Staatsbürgerschaft und prekäre Staatlichkeit?
Oder ist das jetzt Staatsbürgerschaft, ich überlege jetzt gerade, also jetzt nicht in einem technischen Sinne, juristischen Sinne der Staatsangehörigkeit, sondern der Staatsbürgerschaft, des Status Activus des Bürgers. Ja, also da hat man das typische Problem prekärer Staaten ist das Fehlen von Partizipation. Also die fehlende Möglichkeit als Bürger seinen Status Activus auszuüben, weil die Prekarität der staatlichen Institutionen geht ja meist einher mit der Stärke, man kann sagen paralleler oder untergründiger oder die formellen Institutionen überlagernder gesellschaftlicher Machtstrukturen, die natürlich partizipationsavers sind, wenn man das so nennen kann, weil sie im Grunde verfestigte gesellschaftliche Machtstrukturen darstellen. Und insofern würde ich eigentlich, prekäre Staatlichkeit geht in der Regel einher mit Partizipationsdefiziten oder völligem Ausfall von Partizipationschancen des Bürgers in seinem Status Activus am öffentlichen Leben. Der Bürger wird wieder auf den reinen Status des Untertanen, des Objekts von Machtausübung degradiert.
Ja. Und inwiefern lehnen Sie transnationale Staatlichkeit ab?
Das
hatten Sie nur so angedeutet.
Nein, das war kein Ablehnen von transnationaler Staatlichkeit.
Dass es eine transnationale Staatenbildung gibt.
Da ging es um das Problem des transnationalen Rechts. Also diese Entwicklung von Rechtsstrukturen ohne Staat, wo sich einfach, das war ja die Diskussion über die partikularen Rationalitäten, dass sie einfach bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die in einem bestimmten Bereich tätig sind, grenzüberschreitend zusammenschließen und sich im Grunde ohne Staat oder am Staat vorbei im Grunde ihre eigenen Regeln setzen. Und da habe ich nur ausgedrückt, dass man da eigentlich die Ambivalenz des Phänomens wahrnehmen muss. Ambivalenz insofern, als auf der einen Seite ist das sicherlich was Sinnvolles, weil das also gerade in prekären Staaten auch kompensierende Funktion haben kann, dass bestimmte Bereiche dadurch zum Funktionieren gebracht werden können, dass an die Stelle des nicht vorhandenen oder nicht funktionierenden Staates diese transnationalen Netzwerke gesetzt werden können, die dann auch bestimmte Ausfälle kompensieren können vielleicht. Auf der anderen Seite bekommt man das Problem, das ich in der Diskussion aufgeworfen hatte, wie bindet man die Eigengesetzlichkeit dieser partikularen Gemeinschaften ein? Die müssen ja irgendwo sinnvoll mit anderen verkoppelt werden, damit sie nicht, ihre Belange optimieren auf Kosten anderer Belange. Und insofern ist das natürlich kein Modell, das den Staat in dem Sinne ersetzen könnte. Transitorisch kann das durchaus sinnvolle Funktionen haben, ergänzend, auch jetzt in nicht prekären Staaten, ergänzend zum staatlichen Recht kann das durchaus sinnvolle Funktionen ausüben. Aber es muss in irgendeiner Form immer eingebettet werden in eine Gesamtrechtsordnung, um die Verkopplung, die Rahmensetzung oder Koordination sicherzustellen.
Und dann hatten Sie gesagt, und da würde ich hier noch mal genauer wissen, was geht im Treibsand der Karawane der Verrechtlichung
unter? Das war im Grunde nur eine Metapher. Das ist, die Karawane, das ist die Verrechtlichung. Das ist also die Vergemeinschaftung der Staatengemeinschaft zu einer internationalen Gemeinschaftung über Verrechtlichung, über Vergemeinschaftung über Recht. Und da droht eben unter diesem Phänomen des prekären Staates immer wieder, man kann sagen, bestimmte Dinge wieder abhanden zu kommen, weil sie einfach auf Treibsand gebaut sind und dann wieder in sich zusammensinken. Also das war eine Metapher, die ich in dem Vortrag gebraucht hatte.
Ja, also was man beobachtet, gerade in Staaten wie Afghanistan oder Kosovo, es gibt sehr viele NGOs, die auch wie eine Karawane von einem Land zum nächsten ziehen, wenn es genau eben prekäre Staaten sind, die auch
zum Beispiel es gibt bestimmte Konjunkturen, das hängt auch mit Geldern zusammen, dass man entsprechende Gelder mobilisieren kann, man stellt dann bestimmte Dinge, wie soll ich sagen, institutionelle Kathedralen in die Wüste und irgendwann ist die Interessenkonjunktur für diesen Staat geht runter, man bekommt kein Geld mehr dafür, man zieht weiter in einen anderen Staat und hinterlässt diese Institutionenkathedrale in der Wüste, die dann innerhalb kurzer Zeit in sich zusammensinkt.
Auch im Treibsand wahrscheinlich.
Ja, natürlich, die in sich zusammensinkt, weil sie keine Verkoppelung mit der lokalen Kultur hat.
Weil sie nicht wirklich
getragen wird aus der Selbstbestimmung der Gesellschaft heraus, sondern im Grunde ein Implantat ist, das natürlich von der lokalen Gesellschaft gerne hingenommen wird, solange es mit entsprechenden Geldflüssen verbunden ist.
Ja, nicht wirklich, klar, würde ich sagen. Die übernehmen Funktionen der Capacity Building dieses Prozesses, die von den eben nicht funktionierenden Verwaltungen nicht ausgeübt werden können. Und sie übernehmen damit auch eine Regierungsform.
Ja, wobei das also, da will ich jetzt gar nicht übermäßigen, wie soll ich sagen, NGO-Skepsis äußern. Ich glaube, da kann man sehr viel Sinnvolles und da geschieht auch vieles Sinnvolles. Ja. Das Problem ist nur, wie Sie es gerade selber beschrieben hatten, die Langfristdimension. Also wenn da wirklich was Sinnvolles passieren muss, da muss es sehr langfristig bewerkstelligt werden. Und das Problem vieler, vor allem kleinerer NGOs, ist halt die Kurzatmigkeit. Das hängt aber auch wieder mit deren eigenen institutionellen Strukturen und Finanzierungsmechanismen zusammen, dass sie letztlich auf externe Donatoren angewiesen sind und sobald das Geld da nicht mehr fließt, können sie nicht mehr weitermachen.
Ja.
Also sie können im Grunde das, was eigentlich notwendig wäre, im Grunde nur als NGO leisten mit einem gefestigten institutionellen und auch finanziellen Eigenhintergrund, dass sie unabhängig von diesen Aufmerksamkeitskonjunkturen im Grunde langfristig arbeiten können in einem solchen Land.
Und warum scheitern diese Völkerrechtsregime eigentlich in dieser Zuschreibung dessen, wie Staaten funktionieren, also oder funktionieren könnten, also welche Organisationsformen Staaten haben sollten, damit sie den Prozess des Wiederaufbaus bewältigen?
Ja, sie scheitern ja in dem Sinne nicht mit den Zuschreibungen, sondern was scheitert, ist die Mehrebenenkonstruktion von Recht, die man schafft. Weil die Zuschreibung ist ja zunächst mal ein institutioneller Mechanismus. Man definiert ja im Grunde immer nur die eine Ebene. Und diese eine Ebene ruht aber auf, ist verzahnt in ihrem Wirkungsmechanismus mit der anderen Ebene, dem innerstaatlichen Recht. Und wenn man jetzt in dieser Zuschreibung der Funktionen, die man als gewährleistet voraussetzt, für die für die internationale, also für das internationale Regime, das man auf dem nationalen Recht aufbauend konstruiert, wenn diese Zuschreibung illusorisch ist und man es nicht schafft, im Nachhinein unter Umständen durch Capacity Building, das mag es ja auch sein, dass man bestimmte Zuschreibungen vornimmt, von denen man weiß, dass sie nicht der Realität entsprechen, die man aber dann zu verkoppeln sucht mit entsprechendem Capacity Building, Langfristprojekten des Capacity Building, bei dem man dann versucht, wie soll ich sagen, angedockt an die internationale Regimebildung auch die innerstaatlichen Institutionen, man kann sagen, aufzupäppeln. Ist ja durchaus eine Möglichkeit, aber wenn man da eben zu, wie soll ich sagen, zu blauäugig dran geht und das Problem nicht zureichend in Rechnung stellt oder mit falschen Prämissen operiert, dann errichtet man wieder so eine Art Kathedrale in der Wüste, weil man errichtet ein Institutionengebäude, das im Grunde keinen Unterbau hat.
Ja.
Und das dann natürlich, also insofern ist nicht die Zuschreibung scheitert nicht, sondern das Regime, das institutionelle Regime, das man schafft, scheitert, weil es mangels Unterbau dann im Grunde keine Wirkung mehr entfalten kann.
Ja.
خاک کابل خاک کابل خاک کابل دعایم برای جان و تن میکن فدای خاک کابل خاک کابل
Jetzt folgt das Gespräch mit Hauke Prunkhorst, der zu dessen Ehren diese Konferenz Internationale Verrechtlichung und Demokratie ausgerichtet wurde. Und es ist eine der Verdienste von Hauke, sagt Regina Kreide, dass er die Bedeutung schwacher Öffentlichkeit für die transnationale Rechtsbegründung herausgearbeitet hat. Jene Öffentlichkeit, die im Schatten der Grundrechtsfreiheit, aber ohne über Entscheidungskompetenzen zu verfügen, gedeihen kann, deren Stärke liegt darin, über den kommunikativ lebensweltlichen Spontanbereich Forschung, Massenmedien, Recht und Kunst den ständig drohenden Übergriffen durch den systemzweckrationalen Organisationsbereich administrative Steuerung etwas entgegensetzen zu können. Das ist, nach Hauke, zugleich der Raum der politischen Inklusion und des Sichtbarmachens der ökonomisch und rechtlich Exkludierten, von dem aus ein Weg über starke Öffentlichkeiten mit ihren politischen und gerichtlichen Entscheidungsorganen führen kann. Danach folgen noch Ausschnitte, Kommentare von Micha Bromlik und Thomas Schmidt, die im Rahmen der Konferenz über politische Macht, Religion und globale Öffentlichkeit dann, wie zum Beispiel Micha Brumlik, über prophetisches Völkerrecht, rationales Königtum und die Ebenbildlichkeit des Menschen zur politischen Theorie der hebräischen Bibel gesprochen hat, und Thomas Schmidt, der eben über Säkularisierung oder Globalisierung des Rechts, die Verweltlichung der Weltgesellschaft und die Resistenz der Religionen gesprochen hat. Hier im Hintergrund hören wir Ahmad Wali.
Auf die globale Weltgesellschaft sprichst du ja auch noch davon, es ist eine immanente Kritik möglich. Wie ist dann sozusagen, gibt es da eine mögliche, wie war sozusagen die Situation in den 70ern
ja.
und wie hat sich das bis heute entwickelt in den Arbeiten, diese Auseinandersetzung?
Ja, global war die Situation in den 70ern sehr. Natürlich hing das mit dem Marxismus, der damals kursierte, zusammen. Und unseren Träumereien von der Weltrevolution und solchen Dingen. Also das waren ja schon globale Sachen, aber es war auch in einer anderen Hinsicht die Globalisierung spürbar, dass eben tatsächlich damals noch weniger bewusst wahrgenommen, aber doch in allen Äußerungen präsent, die ständige Berichterstattung überall aus der Welt. Vietnam war ja das große Ereignis, das heißt also, das war eine, die Studentenbewegung, darum ging es ja in den 70er Jahren, 60er Jahre vor allen Dingen, die war die erste globale soziale Bewegung. Das wird oft übersehen, die praktisch gleichzeitig überall in der westlichen Welt losgegangen ist, dort ihr Zentrum hatte und gleichzeitig Ausläufer hatte überall in der dritten Welt. Es gab überall Studentenunruhen und das war das erste Mal, dass eine globale soziale Auseinandersetzung da war.
Das heißt, wie hat sich das dann weiterentwickelt sozusagen durch das Land der Mandarine hindurch bis jetzt zu der Kritik eigentlich am internationalen Recht durch eben die immanente?
Ja, bei mir. Also es war dann so, in den 70er Jahren die Frankfurter Schule, die ja auch durch den Zweiten Weltkrieg globalisiert worden ist sozusagen, nicht in die, durch die amerikanische Immigration. Die Frankfurter Schule bot so einen theoretischen Rahmen, innerhalb derer man den modernen Kapitalismus und insbesondere aber auch die späteren Entwicklungen der modernen Gesellschaft in einer umfassenden Kulturkritik auch an der westlichen Gesellschaft situieren und wahrnehmen konnte. Und insofern verweist das auf eine Kontinuität gewissermaßen der Orientierung. Ich muss aber sagen, dass ich mich in den 70er Jahren überhaupt noch nicht für Recht und solche Sachen interessiert habe, sondern da erschien das Recht allenfalls in der Perspektive, dass wir damals immer argumentiert haben, das Grundgesetz ist das eine und die Wirklichkeit ist das andere und dass man so den Verfassungsinstitutionen so einen Rest an Kredit gelassen hat, aber nur im Sinne sozusagen der reinen Normen und ansonsten doch eher so auf eine sehr starke, radikal revolutionäre oder pseudo-revolutionäre Kritik gewissermaßen an der Gesellschaft abzielte.
Und wie war dann sozusagen die Initialzündung, wenn man das so sagen kann, Faktizität und Geltung?
Also von Habermas, ja, also Habermas, muss ich sagen, habe ich immer gelesen, schon seit den späten 60er Jahren und das hat mich sofort sehr beeindruckt. Ich muss dazu sagen, ich habe in Kiel studiert, angefangen und da war Karl Otto Apel da und da bin ich in die, hat mich ein Student mitgenommen, wie das so ist, in die Vorlesung. Und ich hatte Philosophie im Nebenfach und bin da mal hingegangen und das hat mich sofort fasziniert. Nicht? Und Apel hat mich dann auch deswegen fasziniert, weil damals gab es eine sehr feindselige Stimmung unter den Professoren gegen die damals ja nur noch sehr vorsichtig rebellierenden Studenten. Ich erinnere mich noch, bei der Ohne-Sorg-Veranstaltung sind wir alle im schwarzen Anzug, schweigend, mit Schlips, Abitursanzügen hingegangen. Aber die Ablehnung seitens der Professorenschaft war so massiv spürbar, nicht, dass, dass es schon erstaunlich war. Und in Kiel war es so, dass da nur drei Professoren waren, die überhaupt das Wort für die Studenten ergriffen haben im Senat. Das war Mollenhauer, ein fortschrittlicher Pädagoge, der aus Berlin gerade gekommen war, ein junger Mann. Dann Jochimsen, der später Minister in Nordrhein-Westfalen war, der Wirtschaftswissenschaftler und auch Rektor der Universität auch war. Und Karl Otto Apel. Nicht? Karl Otto Apel hat sich dann entschieden für die Impulse der Studentenbewegung eingesetzt, hat sich gleichzeitig aber auch entschieden gegen die Gewalt gewandt, immer und hat sozusagen für einen Reformismus plädiert. Gehört aber zu den Professoren, war fast der Einzige, der sich in das Getümmel der studentischen Vollversammlung gestürzt hat und da wild mitdiskutiert hat. Also nicht seine Position, seine radikal-reformistische Position immer auch entschieden gegen heftigste Kritik verfochten hat. Also das war schon sehr beeindruckend. Mhm. Und ja, um es vielleicht kurz weiter zu erzählen, die Sache mit und dadurch kam ich dann darauf, auch Habermas zu lesen. Nicht? Und ich habe das dann die ganzen 70er Jahre immer weiter verfolgt und mich damit auseinandergesetzt. Habermas selber habe ich dann erst Anfang der 80er Jahre kennengelernt, als ich schon habilitiert war. Und daraus hat sich dann sehr bald eine lange bis heute anhaltende und dauerhafte Freundschaft entwickelt und eine starke Auseinandersetzung mit natürlich ihm und seinem Werk. Und die
Habilitation war über Adorno?
Oder? Nein, die Habilitation war die kritische Theorie und es war über die kritische Theorie, ja. Über Adorno habe ich später ein Buch geschrieben.
Genau, dann über die. Okay.
Ja, kritische Theorie, es war Sozialphilosophie, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Titel, das ist nie veröffentlicht worden. Und
das ging okay.
Ja.
Und dann eben
und dann mit Rechtsphilosophie und internationalem Recht habe ich begonnen, mich zu beschäftigen seit Beginn der 90er Jahre. Das lag zum Teil an Zufällen, weil ich auf politikwissenschaftlichen Lehrstühlen war und mich stark mit Politikwissenschaft befasst habe, vorübergehend noch Lehrstuhlvertretungen da hatte, und mich dann mit Politikwissenschaft befasst habe und darüber dann auch einen Bezug aufs Recht hatte. Nicht? Habermas arbeitete damals an seiner Rechtsphilosophie, das hat mich natürlich sehr interessiert, obwohl ich das nie so ganz zu dieser Gruppe nie so einen ganz engen Kontakt hatte, zu dieser Juristengruppe. Dann aber Ingeborg Maus kennengelernt habe, das hat mich dann wieder sehr fasziniert, was sie über dieser radikal-russoistische, radikal-demokratische Ansatz, die konsequent durchgeführte Kritik auch an der deutschen Staatsrechtslehre, an Karl Schmidt. Dann war die internationale Situation damals, nicht die Bush-Doktrin, der Irakkrieg. Das hat einen einfach sehr stark interessiert, dann das anzuwenden oder zu beziehen auf die Situation des internationalen Rechts. Und daher bin ich dazu gekommen.
Mhm. Und in der Zwischenzeit kann man davon sprechen, dass es eben ein Pluriversum gibt der Verfassungsregime. Also die Verrechtlichung, also die Tagung jetzt geht ja über internationale Politik, also internationale Verrechtlichung und Demokratie. In der Zwischenzeit kann man aber sagen, dass die Verrechtlichung sich weltweit eigentlich durchgesetzt hat.
Ja, damals in den 70er Jahren hat man eigentlich nur wahrgenommen, dass die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion weltweit operierende Mächte waren und Europa irgendwo dazwischen lag. Dann hat man wahrgenommen, dass es einen globalen Kapitalismus gab, Spätkapitalismus hieß das damals. Und die Globalisierung anderer Systeme haben wir damals kaum wahrgenommen. In den 80er Jahren, da ich mich sehr viel mit auch der Systemtheorie und Luhmann und solchen Dingen, Parsons, auseinandergesetzt habe, wurde mir dann sehr rasch klar, dass die Globalisierung ein Phänomen ist, das nicht ein ökonomisches Phänomen ist, sondern sich auf alle Lebensbereiche erstreckt. Nicht? Praktisch alle Lebensbereiche sind heute in irgendeiner Weise global bestimmt und oder bilden globale Subsysteme von der Wissenschaft bis zu den Familienstrukturen und so weiter und so weiter. Und das Rechtssystem war eben dann klar, dass das ohne Recht nicht funktionierte. Für die Globalisierung war das Recht wesentlich, nun konnte der Staat das nicht mehr beherrschen. Nicht mehr einfach nur durch Verträge organisieren, sondern es entwickelten sich eben sehr spontan und ungesteuert globale Vertragsrechtsregime, globale Zivilverfassungen, wie Teubner das nennt, und eben auch dann Verfassungsregime oder verfassungsartige Regime auf der Ebene der Region, der EU, im Wirtschaftssystem, in den einzelnen Funktionssystemen, in den Fragen des Völkerrechts, in der UNO etwa und so weiter. Also ein schwer überschaubares Pluriversum von Verfassungen, wobei Verfassung hier immer nur heißt, dass man irgendwelche Instanzen und Regime hat, die das Recht irgendwie regulieren. Und zwar nicht mehr direkt durch Staatenverträge oder nicht, sondern als eigenständige Instanzen, so wie die Europäische Kommission und das Europäische Parlament und oder der UN-Sicherheitsrat und so weiter oder die WTO Schiedsgerichtsbarkeiten, nicht, die eigenständig Recht setzen und eben entsprechend dann auch in der Lex Mercatoria und im Wirtschaftsrecht.
Und in Bezug auf diese auch dann demokratischen Prozesse, die sich da ja auch äußern, wie steht das im Verhältnis zu der Idee, dass Demokratie ein Experiment ist?
Ein ja, das ist ein gutes Stichwort, denn das haben wir jetzt auch bei der Konferenz gesehen, in einer Reihe von Vorträgen. Die Frage, die mich und viele andere in Bezug auf die Globalisierung des Rechts dann immer mehr interessiert hat, eigentlich für mich von Anfang an die entscheidende Frage war, was wird eigentlich aus der Demokratie in der Globalisierung? Es ist relativ klar, dass das Regime, in dem wir so in den westlichen Ländern leben, zwar nicht ideale Gesellschaften sind, aber doch erstaunlich gut funktionierende Demokratien, jedenfalls das Beste, was man bisher so gehabt hat. Und da funktionierte sozusagen der demokratische Rechtsstaat einigermaßen viel besser, als wir Anfang der 70er Jahre eigentlich gedacht haben. Wie wir dann auch gelernt haben, durch die Reaktion dieses Staates und die Integration solcher Konflikte, nicht, die diese Staaten eigentlich auch produktiv verarbeiten konnten. Und insofern war der Nationalstaat schon ein Modell, bei dem es was zu verlieren gibt. Nicht unter anderem eben die einzige funktionierende Demokratie, die es gibt. Nämlich die Demokratie, die parlamentarische Demokratie. Und wenn man sich jetzt so die Entwicklung des Weltrechts ansieht, dann verschwindet irgendwie die Demokratie. Nicht? Das ist alles zwar gut organisiert, aber es ist doch so organisiert, dass zwar viel von Demokratie die Rede ist, nicht? Aber die Entscheidungen eigentlich auf eine eher undurchsichtige Weise getroffen werden und nur eine sehr schwache, wenn überhaupt demokratische Legitimation haben. Nicht? Und von daher stellt sich dann die Frage, ob nicht diese globale Gesellschaft allmählich in eine globale Legitimationskrise gerät.
Aber was wäre dann ein möglicher Ausdruck dieser Demokratie als Experiment, wenn das noch zutrifft?
Das ist jetzt darauf hatte ich jetzt noch gar nicht geantwortet, die Frage mit dem demokratischen Experimentalismus.
Ja.
Das Problem ist natürlich, dass man jetzt natürlich schöne Pläne machen kann über eine globale Demokratie, indem man einfach so das föderale Modell etwa der Bundesrepublik oder der Vereinigten Staaten auf die Weltebene verlängert. Das geht eben nicht. Das funktioniert nicht, sondern man muss dieses Modell abstrakt erfassen, man muss es bei seinen Prinzipien fassen, muss sehen, dass die Prinzipien, die ganz einfach sind, gleiche Freiheit aller, Einschluss aller Betroffenen dass diese Prinzipien in den verschiedenen neuen Formen und auch alten Formen, die sich herausbilden und weiterentwickeln, dass die dort realisiert werden und dass man sozusagen, man sie versteht sozusagen als eine, als evolutionäre Experimente und eben auch als ein Reformexperimentalismus, nicht, wo man ansetzen kann, wo soziale Bewegungen ins Spiel kommen, die dann Repräsentation fordern, wo es Öffnungen der verschiedenen Regime gibt für Zugänge durch NGOs und so weiter und so weiter. Das geht bis zur Reform der UNO, das geht bis zur Frage der europäischen Verfassung und so fort. Nicht? Also das ist sozusagen verschiedene, ein Experiment, die Evolution selber experimentiert, nicht? Und das, was man gewissermaßen, was Individuen, was Gruppen, was Staaten, was Regierungen, was soziale Bewegungen machen können, ist versuchen, die Chancen die Demokratisierungschancen, die sich bieten, in diesen Globalisierungsprozess zu ergreifen oder zu verfehlen. Es ist nur leider so, dass sie meistens verfehlen und das hat natürlich auch Ursachen, die in den neuen Interessenkonstellationen liegen. Nicht? Denn die Gewinner dieser Globalisierung ist eine neue, sich herausbildende transnationale Klasse, zu denen von den Staatsakteuren, politischen Klasse vor allen Dingen die Exekutiven gehören. Mhm. Nicht? Und die Exekutiven gewinnen Handlungsspielräume gegenüber ihrer Verfassung, gegenüber ihrem Landesrecht, gegenüber den Gerichten und insbesondere den Parlamenten und können dadurch tatsächlich auch strukturell besser agieren, in G8, im Ministerrat und so weiter und
also
so weiter.
Die Exekutiven sind dann eigentlich nur die Abgeordneten, Abgesandten der...
Ja, und die Regierungsspitzen.
Ja.
Nicht? Die Regierungsspitzen, die Regierungen die, und ihre ganzen Apparate. Nicht?
Dahinter steht aber nicht die Idee, dass eben Demokratie eben kein Mittelschichtsphänomen sein soll, sondern wie lenkt die Demokratie, wenn sie jetzt nur noch Exekutive aus Läufer hat,
die Exekutive,
diesen Blick wieder in das Innere.
Ja, das funktioniert eben nicht. Nicht? Das heißt, die Exekutiven reden zwar noch von Demokratie, aber sie haben gar kein Interesse. Die Dinge zu demokratisieren. Nicht? Sie haben kein Interesse dran. Diese Interessen müssen sich dann über bestehende Institutionen, wie zum Beispiel das Europäische Parlament, möglicherweise über die dupierten Landesparlamente, über Gewerkschaften, über Parteien, über neue transnationale Verbindungen zwischen den Parteien, so wie es die Verwaltung transnational zusammenwachsen, die Exekutiven, so könnten vielleicht auch die demokratischen Legislativen dem nachwachsen. Nicht? Oder Parteibildungen dem nachwachsen, die dann die Forderung nach Demokratisierung auch massiv stellen und auch mit rechtlichen Mitteln zu erzwingen versuchen und die Verselbstständigung, die globale Verselbstständigung der Exekutivgewalten, die ja auf eine Art sanfte Soft Dictatorship hinausläuft, nicht? Die gewissermaßen zu stoppen und zu blockieren, zu umzubiegen und zu ändern.
Hauke Brunkhorst ist Professor für Soziologie an der Universität in Flensburg. Hier werde ich jetzt nur ein paar der zahlreichen Veröffentlichungen von Hauke Brunkhorst nennen. Die wichtigsten, denke ich, sind Solidarität, von der Bürgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft, dann Solidarität unter Fremden, Demokratie und Differenz vom klassischen zum modernen Begriff des Politischen, der entzauberte Intellektuelle, Theodor W. Adorno, Dialektik der Moderne, der Intellektuelle im Land der Mandarine. Und jetzt, 2006, wird es ein Buch geben, Folter, Sicherheit zum Preis der Freiheit, Verrechtlichung der Souveränität, Hans Kelsens Rechts- und Staatsverständnis, Völkerrechtspolitik, Rechtsstaat und internationale Gemeinschaft im Blick auf Kelsen. Und 2005, Jenseits von Zentrum und Peripherie zur Verfassung der fragmentierten Weltgesellschaft, Globalisierung und Demokratie, Wirtschaft, Recht, Medien, 2000 erschienen. Das Recht der Republik, 1999, Recht auf Menschenrechte, Menschenrechte und Demokratie. Jetzt hören wir in Bezug auf den Abschluss dieser Veranstaltung etwas über Religion. Denn den Blick auf den Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit, Recht und Religion und die hochumstrittene Frage, sagt Regina Kreide, welche der in den Öffentlichkeiten vorgebrachten Ansprüche als vernünftig oder zumindest nicht unvernünftig gelten können, ein Problem, das sich besonders bei der Rechtfertigung religiöser Argumente zeigt und das die auch von Hauke mit vorangebrachte Diskussion um die Rationalisierung und Reformation traditioneller Hochreligionen dann berührt. Das war also ein Problemaufriss, der sich auf dieser Tagung gezeigt hat. Und in Bezug auf das prophetische Völkerrecht hören wir jetzt einen Ausschnitt. Und zwar Micha Brumlik, Professor für Erziehungswissenschaften hier an der Universität Frankfurt, spricht eben über das rationale Königtum und die Ebenbildlichkeit des Menschen zur politischen Theorie der hebräischen Bibel.
Ich würde gerne wissen, dieser Monotheismus, wie man den tatsächlich, hat der Bezüge dann zu Fundamentalisten oder zu aktuellen, sagen wir mal, barbarischen Gesellschaften? Bei den Taliban war es üblich, dass Wölfe in der Stadt waren, die eben auch die Leichen angefressen haben. Und irgendwie diese Schilderungen, diese Grausamkeiten sind etwas, das man in diesen Gesellschaften, die so, die barbarisch werden, auch in der Gegenwart findet. Auch wenn sie sich jetzt wieder demokratisieren. Mhm. Aber wie kann man diese Form der religiösen Anthropologie dann zum Beispiel anwenden? Oder
also meine These war, dass überall dort, wo der Anspruch erhoben wird, dass Gott mittelbar durch Propheten spricht und nicht politisch vermittelt durch weltliche Institutionen, der Fundamentalismus schon ganz nahe ist.
Okay, das heißt, wenn sich jemand zu einem Propheten macht, auch jetzt in der Gegenwart, dann kann es auch wieder zu diesem...
Genau, denn der Prophet behauptet ja unmittelbar von Gott vernommen zu haben, was zu tun sei.
Ja.
Während der König nun zwar von Gott eingesetzt ist, aber von anderen Propheten oder von Weisen am Hofe beraten wird und eigene Entscheidungen treffen muss und sich nicht als unmittelbar ausführendes Organ Gottes der göttlichen Weisung versteht.
Okay, und wie steht das dann, und um auf die Konferenz zu kommen, zu Ehren Hauke Brunkhorst, wie steht das dann im Zusammenhang mit der Frage, also der Solidarität unter Fremden? Das wurde nicht wirklich dann
Das steht insofern mit der Solidarität unter Fremden, als ich mich mit Passagen aus dem Buch der Könige beschäftigt habe, wo eine Solidarität unter Fremden tatsächlich stattfindet. Es ist aber eine interessierte, keine bedingungslose Solidarität. Im Buch der Könige beginnt es als eine Oberschichtensolidarität. Ein König verschont den anderen auch angesichts des göttlichen Anspruches, diesen umzubringen.
Dieser Übergang zur internationalen Politik.
Ja, und zwar schon im 8. Jahrhundert vor der Zeitrechnung.
Okay, wunderbar. Danke.
Bitte.
Thomas Schmidt, der an der Universität Professor ist für katholische Theologie, hat über Säkularisierung und der Globalisierung des Rechts gesprochen, und dazu habe ich ihm auch Fragen gestellt.
Worin zeichnet sich die religiöse Person aus, die dann eben in der Öffentlichkeit zum Beispiel an säkularen Diskursen anschließt mit ihren eigenen Überzeugungen?
Ja, religiöse Personen zeichnen sich dadurch aus, dass sie entweder an religiösen Praktiken und Ritualen teilnehmen, dass sie einer bestimmten Organisation angehören, einer bestimmten Institution, und sozusagen ihren Alltag in irgendeiner Weise strukturieren durch die Teilnahme an Ritualen. Und religiöse Personen können sich auch dadurch auszeichnen, dass sie bestimmte Überzeugungen darüber haben, also was die Wahrheit ihrer Handlungen begründet oder die Wahrheit ihrer Perspektive. In der Regel geht beides zusammen, dass religiöse Personen sozusagen kognitiv durch bestimmte Überzeugungen definiert werden und praktisch durch die Teilnahme an bestimmten Praktiken. Man kann sich aber vorstellen, dass es auch getrennt ist, also dass jemand religiöse Überzeugung hat, ohne religiös zu praktizieren, oder dass jemand nur formal an Ritualen teilnimmt, ohne Überzeugung zu haben.
Ja, und was ein bisschen zu kurz gekommen ist, inwiefern ist dann Säkularisierung oder Globalisierung des Rechts sozusagen etwas, das sich gegenüberstehen soll, in einer zunehmenden Säkularisierung des Rechts ist ja tatsächlich eine Ablösung eher von religiösen Traditionen.
Ja, also man, die Entstehung eines säkularen Rechtsstaates sozusagen in Westeuropa verdankt sich sozusagen der Überwindung bestimmter, gerade auch religiös bestimmter Konfliktkonstellationen, und viele haben jetzt den Eindruck, dass sich diese Konfliktkonstellation, also religiöse versus nicht religiöse oder verschiedene religiöse Positionen gegeneinander, dass sich diese Konfliktkonstellation jetzt auf internationaler Ebene wiederholen. Dass etwas, was hier im 17. Jahrhundert in Europa stattgefunden hat, Stichwort 30-jähriger Krieg, dass sich das jetzt im Zeitalter der Globalisierung jetzt nochmal wiederholt im internationalen Maßstab.
Yeah.
Insofern der Zusammenhang zwischen Globalisierung und Säkularisierung.
Yeah.
Also dass man denkt, längst haben wir in Europa doch säkulare Staaten etabliert, und jetzt sind wir irritiert, dass offensichtlich ein säkularer Staat nochmal neu begründet werden muss angesichts der Globalisierung von rechtsstaatlichen Verhältnissen.
Ja, yeah. Und in diesem Kontext dem Islam zu unterstellen, also er sei sozusagen reflexionsresistenter als jetzt andere Religionen, ist das nicht auch wieder eine Form des liberalen Paternalismus? Also ich kann es jetzt sozusagen aus meinen Erfahrungen, weil ich in Afghanistan mit einzelnen Leuten gesprochen habe, die zum Teil ein Problem haben, ein Reflexionsniveau zu erreichen, aufgrund dessen, dass die Gesellschaft sich jetzt erst wieder dynamisiert nach Ende der Schreckensherrschaft eigentlich der Taliban. Ist das nicht eher etwas, das weniger mit dem Islam zu tun hat, diese Form der Reflexionsresistenz, sondern etwas mit einer Form der Reflexionsangst, die in eben totalitären Gesellschaften, die man ja immer noch findet.
Also diese sozusagen vermeintliche Reflexionsresistenz oder Kampf gegen die Moderne, die wir islamischen Ländern oder Kulturen oft attestieren, hat dann eher mit politischen Problemen dieser Länder zu tun, die gewissermaßen zufällig islamisch sind. Also es hat eher wir fragen sozusagen der postkolonialen Konstellation. Das sind eher die Probleme. Also ich hätte ein Problem zu sagen, dass bestimmte Religionen, also jetzt wenn wir uns die monotheistischen Hochreligionen anschauen, dass bestimmte Religionen eher sozusagen liberal oder reflexiv wären als andere. Denn sozusagen auch das dem Christentum, dem Judentum musste eine gewisse Form von Liberalität auch erst in jahrhundertelangen Kämpfen sozusagen erst andemonstriert werden. Also auch der Vatikan hat sich sehr spät dazu entschlossen, die Idee der allgemeinen Menschenrechte zu akzeptieren.
Ja.
Also insofern
Die Religionen haben an sich eine Resistenz.
Ja, es gibt auch keinen Automatismus. Also es ist nicht so, dass eine Religion näher an der Vernunft ist als eine andere und dass eine Religion sozusagen wahrscheinlich eher sich rationalisieren wird als die andere. Das sind auch immer konkrete politische Kämpfe innerhalb der Religion, welche Fraktionen sich in welchen Konstellationen dann auch durchsetzen.
Ja. Und wie sich ein Geburtstagskind bei den Veranstaltern bedankt.